ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich bei uns in SWR1 Leute Ulrike Dresner. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Schön, dass Sie hier sind. Sie sind eine der profiliertesten Schriftstellerinnen der Gegenwart, Professorin für deutsche Literatur und literarisches Schreiben an der Uni in Leipzig. Und gestern Abend haben Sie aus Ihrem aktuellen Buch Zu lieben in Stuttgart gelesen. Haben Sie ansonsten Bezüge zum Südwesten?
Ja, eine ganze Reihe. Ich war schon oft hier mit der wunderbaren Klassikerreihe des Literaturhauses, wo ich mit John von Düffel über Klassiker der Literaturgeschichte spreche, seit bald 10 Jahren. Und ein Stuttgarter Hörbuchverlag, der Divan, macht eben auch immer Hörbücher dazu. Und dann ist mir gestern Nacht im Hotel eingefallen, wann ich zum ersten Mal in Stuttgart war. Und das ist so eine schöne Erinnerung.
Okay.
Ich bin in der Nähe von München aufgewachsen und hatte mit 15 meinen ersten Freund. Und der hatte Verwandte hier in Stuttgart. Und wir durften die besuchen und kamen dann da an. Die wohnten irgendwo weiter oben. Ich weiß nicht mehr genau wo,
ja, also weiter so oben. Halbhöhenlage wahrscheinlich.
Ja,
oder?
Genau. Ja. Und das Großartige war, die haben nicht genau gewusst, wie unsere Eltern uns so behandeln. Und die haben uns einfach in einem Bett übernachten lassen. Und daneben war so eine Funktrasse, so eine Stromtrasse. Und ich erinnere mich noch, wie ich nach dieser Nacht aufgewacht bin und da lag. Und man spürte so ein bisschen diese Anwesenheit des Stroms und mein Körper war auch unter Strom. Und ich fand Stuttgart einfach nur großartig.
Super. Ja, toll, solche Erinnerungen zu haben. Das ist ja jetzt wirklich was ganz Intimes, was Sie jetzt gerade teilen. Sie haben offenbar, weil in Ihrem aktuellen Buch Zu lieben geht es auch um etwas ganz Intimes. Sie haben keine Angst, so was Intimes zu teilen.
Doch, natürlich. Also das geht mit dieser 16-Jährigen, die ich damals war, die ist einfach so weit weg und es ist ja eigentlich auch eine ganz harmlose Geschichte. Das ist in Zu lieben anders und da erzähle ich ja sozusagen auf dem Grund des eigenen Erlebens über nichtleibliche Elternschaft und das heißt, man spricht damit ja auch eigenes Scheitern, das Scheitern von Lebensplänen an, man spricht Schmerzen an und erzählt eine große Reise und das hat mich schon einfach auch Mut gekostet und irgendwann so im Zuge des, wie finde ich, ein Titel für das Buch, hieß das Buch auch Mut zu lieben. Ich habe einen guten Freund in den USA, Michael Eskin, mit dem ich immer Titel berate.
Ja.
Und dann haben wir überlegt, ja, eigentlich sollten wir oder könnten wir das Mut auch noch streichen?
Mhm.
Und dann heißt es jetzt auch so, zu lieben und der Mut, ich glaube, das ist viel schöner, wenn Menschen, die das Buch lesen, das dann auch spüren aus dem Text heraus und sie vielleicht selber denken.
Das ist total zu spüren. Also auch, wie sie mit wirklich intimem Umgehen sich da öffnen und auch über schlechte, schlimme Erfahrungen so offen reden. Also ich glaube, für Menschen, die in dieser Situation sind, auch ein Kind zu adoptieren, kann das eine große Hilfe sein. Jetzt haben Sie gestern Abend gelesen im Literaturhaus.
Ja.
Gab es da Reaktionen?
Da gibt es immer Reaktionen, da gibt es dann Geschichten und Nachfragen und es ist eben nicht nur für Menschen, die jetzt Kinder adoptieren möchten, es ist ja kein Ratgeber, da geht man woanders hin, sondern es ist ein Nachdenken über, was bedeutet Elternschaft, wie wollen wir das heute verstehen hier in dieser Gesellschaft, wo es ja zunehmend Möglichkeiten gibt, eine nicht leibliche Elternschaft, eine soziale Elternschaft zu leben. Wir haben diesen Begriff Patchwork. So viele Menschen sind in solchen Konstellationen. Oder eben homosexuelle Paare oder Menschen wie wir, die aus irgendwelchen Gründen keine Kinder bekommen können. In Deutschland gibt es ein sehr, sehr altes, aus den frühen 90er Jahren stammendes Embryonenschutzgesetz. Und ich meine, dass diese Gesetzgebung einfach nochmal evaluiert werden muss unter dem Aspekt der heutigen Zeit. Und ich spreche darüber und ich spreche auch darüber, was das heißt, als bunte Familie in Deutschland zu leben. Also das Thema Fremderfahrung, Rassismus kommen ebenfalls in dieses Buch hinein.
Zu lieben, das ist eine ganz tief berührende Geschichte über die Liebe zwischen Mutter und Kind. Wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen von Ihnen erfahren. Und gleichzeitig sind da die Hürden, die Sie nehmen mussten für die Adoption, so intensiv beschrieben. Also ich habe fast mitgeschwitzt, als Sie da in Colombo in Sri Lanka, auf Sri Lanka waren. Ist das Absicht? Sie sind ja Professorin auch für literarisches Schreiben. Uns als Leser, Leserin so sehr hineinzuziehen.
Ich glaube nicht. Also man hofft natürlich darauf, dass die Welt, die man schildert, dass die plastisch wird und die Menschen, die das lesen, dass die mitschwitzen. Es ist dort ja auch wirklich heiß und mitriechen und etwas verstehen von dem inneren Weg, den die Figuren gehen müssen. Aber eigentlich habe ich ja gerade mit Absicht nicht so auf diese Spannung geschrieben. Kriegen sie jetzt das Kind am Ende oder nicht? Weil das Buch ja zwei Erzählebenen hat und man sieht das auch in der Schrift, die unterscheidet sich. Es gibt eben ein Ich, das das erzählt und dieses Ich lebt mit dem Kind zusammen. Und man weiß also, die Adoption hat irgendwie geklappt am Ende. Und dieses Ich erzählt dann eben aber auch, wie es war, 2009 in Sri Lanka da anzukommen, das Kind kennenzulernen. Im Buch, glaube ich, gibt es mal den Satz, da kommt man an mit seiner Elternbereitschaft und entdeckt, dass beim Kind die Kindbereitschaft und Elternbereitschaft irgendwie vollkommen fehlt.
Dass es dieses Wort überhaupt geben müsste.
Ja, genau, das ist Kindschaft, Elternschaft sozusagen, dass es das so geben müsste. Also das war keine Absicht, sondern es ist eine Art, glaube ich, Reenactment, das im Schreiben auch passiert. Also tritt ein nochmal in diese Welt und für mich ist es eigentlich immer bildlich und wie ein Film, den ich dann tatsächlich sehe und wo ich nochmal drin bin. Und wenn sich dann davon, das ist ja eigentlich meine Arbeit, das so zu verwandeln, dass das in Sprache auf der Seite steht und in Menschen, die es lesen, wieder erstehen kann.
Wie fiel denn der Entschluss überhaupt, so eine Adoption nachzugehen?
Sie meinen jetzt in der realen Welt. Ich hatte 4 Fehlgeburten und danach einfach merkte, ich habe keine Kraft mehr, das nochmal zu erleben. Ich habe dann nichts mehr getrunken, damit ich nicht auf die Toilette gehen muss, wenn ich schwanger war, damit ich nicht sehen muss, ob da vielleicht irgendwie ein Blutfleck ist. Und jedes Mal war da ein Blutfleck. Und für mich war in diesem Prozess auch sehr deutlich geworden, dass ich gerne mit einem Kind leben wollte. Ich wollte Eltern sein und Mutter sein und diese Erfahrung über Jahre hinweg machen, einem Kind diesen Raum zu geben, in dem es wachsen und sich entwickeln kann. Und es kam mir nicht primär darauf an, meine Gene weiterzugeben. Ja. Und als das klar war, war für uns auch klar, dass wir jetzt diesen Weg über irgendwelche Fertility Center und alle die Sachen, die man da so einschlagen könnte, dass wir den gar nicht erst gehen, sondern uns um eine Adoption bemühen. Und da wir beide über 40 waren, war auch klar, das würde eine Auslandsadoption werden.
Ist das automatisch so? Also das Thema ist ja wirklich auch ein Tabuthema in unserer Gesellschaft, wo wir alle so wenig drüber wissen. Also es geht dann irgendwann automatisch ins Ausland?
Ja, eigentlich schon. Denn es gibt einen großen Überhang an Eltern, die Kinder suchen, im Vergleich dazu, wie viele Kinder zur Adoption überhaupt zur Verfügung stehen. Und da werden dann einfach jüngere Paare bevorzugt, weil sie halt eine längere Lebenserwartung haben. Und insofern war damals, ich weiß nicht, wie das heute ist, aber damals war ganz klar, da liegt irgendwie die Grenze eher bei 30, nicht bei 40. Und für die Auslandsadoption gibt es natürlich auch ein riesige Regelwerke nationaler und internationaler Art. Und da gibt es die Den Haager Adoption zur internationalen Kindsadoption. Und da ist dann klar, dass eigentlich so eine Sollgrenze die 40 ist. Ab 40 wird jedes deiner eigenen Lebensjahre auf das Alter des Kindes gerechnet. Also es war dann auch deutlich, dass wir kein Baby bekommen würden, sondern ein älteres Kind. Und da man jetzt eigentlich Kinder, die älter sind als 5 Jahre, nicht mehr zur Adoption gibt, ist da eigentlich nur noch ein kleines Zeitfenster, was ziemlich viel Stress ausgelöst hat.
Haben Sie eigentlich andere Menschen getroffen, die Kinder adoptiert hatten, bevor Sie das dann selbst gemacht haben?
Oh ja, glücklicherweise. Also so eine internationale Adoption, das geht nur über einen Verein in Deutschland, der einen dann sozusagen auch evaluiert, in Anführungszeichen. Und dankenswerterweise hatten die ein großes Netzwerk an Adoptiveltern, die so wie wir sich gerade bewarben, aber eben auch Leute, Familien, die schon Kinder adoptiert hatten. Und wir haben im Vorfeld viele Gespräche geführt. Das war einfach auch sehr, sehr wichtig, um so ein Bild zu bekommen. Wir waren bei Treffen, die zum Teil auch hier in Stuttgart stattgefunden haben und haben das gesehen, wie die Familien interagieren, wie die Kinder sind. Und die wurden dann irgendwie betreut und bespielt und die Eltern haben dann erzählt. Und das war sehr schön. Also wir waren da auch oft dann, als wir unser Kind adoptiert hatten, weil man mit Menschen, mit denen man sich sonst nicht dauernd trifft, in diesem Adoptionskontext, aber sehr, sehr offen, auch über Familienprobleme spricht. Also Ich erinnere mich an einen Fall, wo ein Kind dann angefangen hatte, in der Pubertät die Eltern zu bestehlen. Mhm. Und das passiert des Öfteren. Und das hat zu tun mit Aggressionen, die da nochmal aufkommen über den ganzen Adoptionsvorgang. Und das ist, war einfach wirklich nützlich, Hilfsadressen zu bekommen oder eben auch zu spüren, dass man nicht so alleine ist mit den Fragen, die sich dann stellen. Und auch die Erfahrungen zu teilen, wie geht man eben um mit einem Kind, das so deutlich nicht wie ein leibliches Kind aussieht und das auf der Straße von so denkenden Menschen dann eben auch als fremd oder nicht biodeutsch, um dieses schreckliche Wort zu benutzen, wahrgenommen wird und du wirst dann da irgendwie angegangen und angefeindet. Und das ist einfach sehr wichtig, sich davor im Umfeld Gedanken darüber zu machen, was man dann tut, und von den Erfahrungen der anderen kann man einfach lernen.
Ja, mit welchen Situationen man dann womöglich rechnen muss. Sie hatten sich dann entschieden für ein Kind, was aus Sri Lanka stammt. Wie kam diese Entscheidung?
Ich hatte schon als Kind selbst irgendwie so einen großen Faible für Indien. Niemand weiß warum, ich weiß es auch nicht. Es war einfach so. Und wir waren dann gemeinsam ein paar Mal auch in dem Land gewesen, in ganz verschiedenen Orten, Nord- und Ost- und Westindien. Und da gab es also irgendwie das Gefühl, sich beziehen zu können. Und der Verein, über den wir adoptierten, die hatten intensive Beziehungen zu 6 verschiedenen Ländern. Und da war eben Sri Lanka dabei. Indien hatte schon damals die Auslandsadoption nach Deutschland zum Beispiel ganz eingestellt. Die haben nur noch mit ihrer ehemaligen Kolonialmacht, dem United Kingdom, irgendwie Kooperationsmöglichkeiten gehabt. Und das ist ja insgesamt eine Entwicklung, die ich sehr begrüßenswert finde, dass eben auch in den Ländern des globalen Südens oder in anderen Kulturkreisen die Adoption, die Inlandsadoption zunehmend bekannt wird und auch angenommen wird, sodass zunehmend sehr viel weniger Kinder überhaupt in die Auslandsadoption kommen als jetzt noch vor 15 Jahren.
Vielleicht können Sie uns gerade mal mitnehmen, wie das bei Ihnen war. Sie haben eben von diesem Film gesprochen, den man dann auch erlebt, wenn man Ihr Buch liest. Ist das so, dieses Kinderheim, in dem Sie dann auf Ihre zukünftige Tochter Mary getroffen sind. Was war das für ein Heim?
Das war ein Mutter-Therese-Heim, ganz sehr, sehr gut geführt. Die Kinder waren bestens genährt, die hatten sehr gute Körperhygiene, die konnten sich bewegen, ein bisschen rumlaufen. Aber es ist eben auch ein Kinderheim gewesen. Das heißt, es gab jetzt keine besondere Förderung der Kinder zum Beispiel. Eigentlich war das eher so ein Durchgangsheim und aufgrund spezieller Umstände war unser Kind da aber schon seit der Geburt, also schon seit 3 Jahren und war eine der ältesten und hatte sich zum Beispiel sprachlich nicht wirklich dem Altersstand entsprechend entwickelt. Und über die Zeit hinweg merkte ich so in diesem Kinderheim, dass da etwas fehlt, nicht weil irgendjemand das nicht leisten kann, sondern weil das strukturell fehlt in einem Heim. Nämlich das ist wirklich die individuelle Liebe und all das, was man aus Liebe extra tut, einem Menschen gegenüber, so dass die Kinder schon auch entsprechende Störungen mit sich bringen. Es sind eben Heimkinder, die irgendwie das ganz lange im Arm gehalten werden oder dass wirklich jemand eine Nacht auch am Bett setzt oder dass man gemeinsam in dem Bett liegt und kuschelt oder Förderung und Liebe und diesen lieben Blick bekommt. Das fehlt und das macht sich bemerkbar. Unsere Tochter konnte zum Beispiel keinen Schmerz empfinden.
Ich habe eine Statistik gefunden, dass wir 2023 wohl in Deutschland den niedrigsten Stand an Adoptionen hatten seit 35 Jahren. Allerdings der Anteil der Stiefkindadoptionen, der hat einen neuen Höchststand erreicht. Sie haben sich ja jetzt viel mit Adoptionen auseinandergesetzt. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Ich weiß nur, dass einfach die Zahl der Auslandsadoptionen stark abnimmt, weil die Auslandsadoptionen in den Herkunftsländern der Kinder intern sozusagen die Adoption einfach anders wertgeschätzt wird und sehr viel mehr Kinder in dem Land, aus dem sie stammen, auch adoptiert werden. Und das war auch in unserem Fall 2009 schon so, dass es in Sri Lanka eine, wie ich fand, sehr, sehr gute Regelung gab. Ein Kind ging überhaupt nur in die Auslandsadoption, wenn es vorher 5 inländischen Ehepaaren, die ein Adoptivkind suchten, so vorgeschlagen war als Adoptionskind und die es abgelehnt hatten. Und für uns war das im Vorfeld einfach auch sehr wichtig, all dies, das zu wissen, weil man ja auch darüber nachdenkt, was tue ich hier eigentlich? Nutze ich irgendein ganz schiefes Machtverhältnis zwischen dem Norden und dem globalen Süden aus? Wirken sich da irgendwelche altkolonialen Strukturen zu meinen Gunsten aus? Mhm. Das wollten wir auf keinen Fall. Deswegen waren zwei Dinge extrem entscheidend für uns, nämlich dass das ein regulärer, überall überwachter und in keiner Weise mit Geld verbundener Prozess ist. Und dass auch deutlich ist, dass dieses Kind, wenn wir das ja auch aus seinem kulturellen Kontext reißen, dass das nicht die beste aller Welten ist und nicht die beste aller Möglichkeiten, aber die Möglichkeit, die angesichts der Lebensmöglichkeiten des Kindes zu diesem Zeitpunkt eine gute ist. Denn sonst wäre unsere Tochter zum Beispiel einfach in dem Heim geblieben und hätte da sehr früh anfangen müssen, ihr Geld, ihren Lebensunterhalt zu verdienen und eigentlich keine Lebensentwicklungsaussicht.
Ja. Was Sie da gerade erzählen, die Fragen stellen sich auch die SWR1-Hörerinnen und Hörer, die schalten sich ja auch hier immer laufend ein. Toni Estrada schreibt zum Beispiel, inwiefern war der Exotik in Anführungszeichen Faktor ausschlaggebend, sich für ein dunkelhäutiges Kind zur Adoption zu entscheiden. Aber das war eben bei Ihnen überhaupt kein Faktor, wie Sie gerade
sagen. Nein, das war kein Faktor und es war immer deutlich, wenn das eine Auslandsadoption ist, dann wird das Kind mit großer Wahrscheinlichkeit einfach anders aussehen als einer von uns. Und da geht es nicht um die Exotik, sondern darum, was ich eben gesagt hatte, wie sieht die Lebensmöglichkeit dieses Kindes aus? Wir hatten auch in diesem Adoptionsumfeld gab es einfach auch Kinder, die, was weiß ich, mit einer Herzkrankheit kommen, blind sind, taub sind und die in einem Kinderheim in Sri Lanka gar nicht richtig medizinisch versorgt werden können, aber in Deutschland eben dann schon. Da geht es nicht um Exotik, sondern für mich war das Gefühl, eine konkrete Bindung aufzubauen, in einem konkreten Leben etwas zum Guten wenden zu können. Und es ist ja auch so, es ging niemals darum zu tun, als wären wir eine Nicht-Adoptionsfamilie.
Ja.
Das heißt, die Geschichte, das Land Sri Lanka, das bleibt ja auch im Leben dieser neuen Familie, im Leben des Kindes. Und von Anfang an war immer deutlich, die ganze Geschichte wird geteilt und erzählt und es gibt Kontaktmöglichkeiten zu den Verwandten, die es in Sri Lanka gibt. Das Elternboot ist sozusagen von Anfang an gefüllt mit vielen Menschen, nicht nur mit zwei Menschen. Und ich habe im Endeffekt, wenn ich da heute drauf schaue, das ist eine große Bereicherung und ein Geschenk am Identitätszuwachs verstanden, weil es auch geheißen hat und immer noch heißt, dass ich nicht mehr so exklusiv in dieser weißen Bubble lebe, in der ich vorher gelebt habe.
Wenn Sie Ihrer Tochter heute von den ersten Tagen erzählen, ihrer Begegnung damals im Kinderheim auf Sri Lanka, was sagt Ihre Tochter da?
Ach, die grinst eigentlich. Und ich erzähle immer nur davon, wenn sie wirklich fragt, weil ich auch finde, ich möchte sie nicht so zusprechen, denn wer weiß, was dann vielleicht doch nochmal an eigenen Erinnerungen auch hochkommt. Wir waren nie mehr in Sri Lanka seitdem und das ist einfach auch ihr überlassen. Wir haben gesagt, wir fahren dahin, wenn du möchtest. Sie wollte bislang nicht. Das ist natürlich, aber irgendwann wird sie das wahrscheinlich tun. Ja. Und ich denke, das ist immer noch mal die Möglichkeit, dass dann einfach über Gerüche und Geräusche so frühe Erinnerungen getriggert werden.
Ja, es gibt ja auch eine leibliche Mutter, die damals selbst noch ein Kind war. Stellt sie dazu Fragen?
Ja, beziehungsweise ich habe immer alles erzählt, was wir wissen. Und wenn die Mutter Geburtstag hat, zünden wir eine Kerze an und denken an sie. Und es gibt in Sri Lanka sehr strenge Gesetze. Es gab in den 80er Jahren dort sogenannte Babyfarmen, wo eben auch Kinder willentlich für die Auslandsadoption irgendwie, wie soll man das nennen, gezeugt wurden. Und deswegen ist die sri lankische Gesetzgebung sehr streng und verbietet den Kontakt. Mhm. Aber jetzt ist das Kind erwachsen und man könnte sich auf die Suche nach dieser leiblichen Mutter machen und hätte wahrscheinlich gute Chancen, sie auch zu finden. Ob sie da mit dem Kind sprechen möchte, ist die andere Sache. Also das ist alles einfach offen, aber es spielt eine Rolle in unserem Leben, so wie einfach Sri Lanka und andere Menschen aus Sri Lanka präsent sind.
Sie haben es geschafft, eine sehr enge Bindung zu Ihrer Tochter zu bilden. Das war ein langer Prozess und diesen Prozess beschreiben Sie auch im Buch. Was war dabei mit die größte Herausforderung?
Das ist interessant, dass Sie das fragen. Also uns als Familie hat irgendwie das neue Dreieck, das sich bildet, sehr beschäftigt. Wir haben das auch nicht langfristig nicht sonderlich gut gelöst. Und mein Mann und ich haben uns dann 3 Jahre nach der Adoption getrennt. Er ist aber als Vater im Leben unserer Tochter geblieben. Und wenn ich mich jetzt nochmal sozusagen zurückbeame und daran denke, wie war das mit meiner Tochter? Es gibt eine Szene in Sri Lanka, wie ich auch in dem Buch beschreibe, wo das Kinderheim wollte, dass das Kind einfach auf den Arm nehme, auch wenn es das nicht möchte. Und die haben gesagt, wir müssen das machen und das hat schon oft geholfen und dann können wir vor Gericht erscheinen und alles ist gut. Und ich hielt das Kind so und merkte, die beamt sich so weg und da wurde mir klar, das ist etwas, was ich auf keinen Fall tun möchte. Und ich habe sie dann losgelassen.
Sie fühlten sich da übergriffig in diesem Moment.
Ich war, ja, diese Gewalt anzuwenden und auch wenn das Kinderheim mir diesen Rat gibt, ich mache das jetzt nicht, weil das Allerwichtigste für mich ist, zu versuchen, immer sozusagen in so einem Kreislauf zu denken, nämlich die Perspektive des Kindes mitzusehen und aus dieser Perspektive mit zu bedenken, wie nimmt dieses Kind mich eventuell wahr? Was könnte das Gefühl des Kindes sein und mich darauf einzulassen? Und eigentlich hat das im Endeffekt dazu geführt, dass wir haben ganz früh angefangen, Kompromisse zu schließen. Also das Kind wollte, als wir in Berlin ankamen, die wollte keine Schuhe anziehen. Die kannte einfach Schuhe auch nicht und Schuhe sind eng und kann ich total verstehen. Aber auf der anderen Seite, in Berlin damals lag jede Menge Hundekot noch rum und Scherben und das ist jetzt nicht die ideale Idee, da so rumzulaufen. So, Kind hat nach einer halben Stunde Spiel die Schuhe an. Wir erreichen den Gehweg. Das Kind geht 10 Meter. Ich hatte auch noch einen Hund, der musste dringend raus. Kind sitzt auf dem Boden, Schuh dorthin, andere Schuhe in die andere Ecke und zieht sich nicht mehr an. So, was habe ich gemacht? Mich auf den Boden gesetzt, der Hund hat sich abgefunden mit diesem langsamen Gassigehen und dann haben wir einfach gewartet, bis es uns allen so wahnsinnig langweilig auf dem Boden war, dass die Schuhe wieder angezogen wurden. Das
kostet viel Geduld.
Viel Kraft gekostet, aber es war wirklich ein Weg und das machen wir bis heute. Wir schließen Kompromisse und das ist manchmal ganz, ganz rührend einfach, wenn sie sagt, okay Mama, jetzt ist Zeit für einen Kompromiss.
Ulrike Dresner ist bei uns in SWR1 Leute. Sie sind Professorin für literarisches Schreiben. Was bewirkt denn Schreiben bei Ihnen?
Bei mir selbst. Ich glaube, mit der Zeit habe ich für mich eigentlich gelernt, das einzusetzen wie so ein Forschungsmittel. Also ich breche ja mit jedem Buch zu einer neuen Form auf, auch zu einem neuen Thema. Und gerade mit diesem Schreiben aus dem eigenen Lebensgrund, also Autofiktion oder wie immer man das nennen möchte, mich erinnert das manchmal an so medizinische Experimente. Oft haben ja Mediziner, wenn sie irgendwas ausprobieren wollten, du brauchst ein Experiment, so also einen Experimentierhasen, ne, so ein Versuchstier. Und die einzige Person, die zur Verfügung steht, bist du eben selbst. Und dann haben die das an sich selber gemacht. Und so fühlt sich das auch an. Also mit mir selbst kann ich radikal und öffnend umgehen und Dinge erzählen oder versuchen, auch meine Scham zu überwinden oder sie überhaupt zu thematisieren, weil ich finde, dass es wichtig ist, gerade auch weibliche Scham, dieses Gebiet auszuweiten, also darüber zu sprechen und das darf ich mit mir.
In der Forschung, wenn wir bei diesem Bild jetzt bleiben, ist es ja häufig so, ja, da gibt's dann tausende von Versuchen und häufig scheitert man erstmal, bis dann irgendwann am Ende die Lösung kommt. Wie ist das vergleichbar mit Ihrem Schreiben?
Ja, Sie fragen jetzt danach, wie viel tausend weggeworfene Seiten gibt es? Eine ganze Menge. Also das, was im Endeffekt als Buch dann wirklich erscheint, da gibt es immer ein Hintergrundrauschen. Es ist x-mal überarbeitet und es gibt Projekte, die man anfängt und in denen man dann einfach stecken bleibt oder das Gefühl hat, ich habe die richtige Form nicht genommen und ich muss das aufgeben und plötzlich 20 Jahre später wacht es vielleicht wieder auf.
Wenn Sie dann unterrichten an der Universität in Leipzig, literarisches Schreiben, wie viel ist denn Talent und wie viel ist Handwerk, wenn Sie da auf die jungen Schreibenden schauen?
Schwierig zu sagen, ganz unterschiedlich. Also wir haben immer so ungefähr 500 Bewerbungen im Bachelor und nehmen 10 bis 20 Leute auf. Die bewerben sich mit Arbeitsproben und das heißt, da muss irgendwas da sein. Nennen wir das Talent oder ein eigener Ton oder eine Dringlichkeit. Und dieses Schreiben verändert sich in den 3 Jahren und das ist auch für uns nicht voraussagbar, was da passiert, weil ja in der Kunst, im Schreiben allemal einfach auch dieses, das eigene Wahrnehmen, das eigene Erleben und das, was damit in so einem Prozess passiert, das ist so eng damit verbunden. Mit Handwerk kann man so und so weit kommen, Aber es reicht eben nicht.
Jetzt sagen Sie, 500 bewerben sich, 10 werden genommen.
10 bis 20.
Ja, also das sind ja schon sehr viele, die sich da bewerben. Und Schriftstellerin, Schriftsteller zu sein, ist ja schon ein Job, wo man früher gesagt hat, oh wei, brotlose Kunst. Kennen Sie das? Sorgen um
oh ja, meine Eltern waren wirklich sowas von, meine Tochter würde sagen, totally pissed. Also überhaupt nicht davon angetan, als ich dann meine Universitätskarriere, in Anführungszeichen, die vielversprechend aussah, das stimmt, als ich die dann aufgab, um Schriftstellerin zu werden. Aber da ich vorher eh nur Literatur studiert hatte, war das in der Welt meiner Eltern sozusagen sowieso schon auf dem Weg in die totale Brotlosigkeit. Und ich kenne das natürlich sehr gut als eigene Lebensangst. Das ist einfach das, womit man erstmal rechnet, dass man davon nicht leben kann. Und erstaunlicherweise konnte ich das dann eigentlich ab dem ersten Buch, dank des Literaturbetriebes in den deutschsprachigen Räumen. Ich habe lange Jahre mein Geld eigentlich mit Veranstaltungen, mit Lesungen und dank der Preise und Stipendien verdient und auf diese Weise den Raum geschaffen. Also es geht ja einfach auch darum, den inneren Konzentrationsraum zu schützen und zu schaffen, in dem überhaupt Text entstehen kann.
Ja, Ihre Werke wurden vielfach ausgezeichnet, zum Beispiel auch Ihre Lyrik, also Ihr Gedicht Doggerland, das ist ein Langgedicht, das ist dann als Buch erschienen. Welche Kraft hat denn Poesie?
Ich habe Doggerland spielt in der Steinzeit und ich habe auch ein Buch geschrieben, Der Kanalschwimmer, wo ein älterer Mann sich in den Kopf setzt, ohne Hilfsmittel durch den Ärmelkanal zu schwimmen. Und welche Kraft hat die Literatur? Ich werde dann immer wieder gefragt, ob ich das jetzt selbst ausprobiert habe, um darüber schreiben zu können. Und da muss ich innerlich immer grinsen, weil ich bin jemand, also
ich sehe Sie jetzt nicht durch den Ärmelkanal
schwimmen. In diesem eiskalten 17 Grad Wasser zu schwimmen, wäre echt nicht meins. Ich bin eher so der Typ, der eben gerne sitzt und schreibt und denkt und so und oder mit dem Kind spielt. Und das ist für mich das Potenzial von Literatur. Ich erlebe Dinge, die ich körperlich echt nicht erleben möchte. Also auch wahnsinnig aufregende, abenteuerliche Geschichten. Ich kann auch sterben und überlebe es trotzdem. Sie führt uns in Welten, die uns die Welt so viel reicher zeigen, als wir als einzelne Wesen an diesem Ort und in dieser Zeit das wahrnehmen könnten. Also für mich ist Literatur eigentlich ein Moment, so ein Mittel der Bereicherung aller Erfahrungen, die ich mit Menschen und Welt machen kann.
Es ist gerade schön zu sehen, wie Ihre Augen dabei strahlen, wenn Sie es erzählen. Der Steffi aus Freudenstadt mailt uns gerade ins Studio und sagt, ich fühle auch den Drang zu schreiben. Sollte man denn einfach drauf losschreiben oder brauche ich einen Plan und auch Recherche? Haben Sie eine Antwort für Steffi?
Ja, das ist immer das Gleiche mit diesen Schreibratschlägen. Es gibt keine goldene Regel. Das würde man ja gerne. Ja. Ja? Und da hilft immer nur rausfinden, was für ein Typ Mensch bin ich. Also ich glaube, es gibt ja auch so Menschen, sagen wir so, die gehen zum Einkaufen und machen sich vorher wirklich eine lange Liste. Und dann kaufen sie die ab. Und dann gibt es Menschen, zu denen gehöre ich, die gehen einfach in den Laden und gucken. Und was für ein Mensch ist man? Ich schreibe auch eher so, also ohne großen Plan. Ja. Ich schreibe los, ich brauche das auch, die Offenheit, damit ich sehe, was sich entwickelt.
Andere brauchen eine Struktur.
Aber das ist gefährlich auch. Ja. Bei meinem zweiten Roman, Der Mitgift, habe ich gefühlt 2000 Seiten weggeschmissen, bis ich endlich mal da angekommen war, wo eigentlich das Plot stattfindet. Ja. Also dazu kann man nicht raten. Mhm. Deswegen, aus meiner Erfahrung, für mich passt es am besten so abzuwechseln. Also ein grobes Plot zu haben, mir schon Gedanken zu machen, auch anfangen zu schreiben, dann aus dem Geschriebenen, da kommen ja neue Fragen auf, dann auch nochmal zurücktreten, überlegen, dann strukturiert man um, muss vielleicht auch was zu recherchieren, also immer so ein Hin und Her, wie beim Nähen. Ich finde ja so Text und Gewebe hat ja was miteinander zu tun, so auch als Wort, so wie so ein Näh- oder Webeprozess.
Wie sind Sie denn eigentlich zum Schreiben gekommen?
Auf eine wilde Art, glaube ich. Bin in einem Kontext aufgewachsen, der war nicht von Bildung geprägt, in Armut. Meine Eltern hatten kein Geld, es gab keine Bücher. Und ich erinnere mich an viele Stunden in einem Kinderzimmer allein. Meine Schwester und meine Mutter haben geschlafen. Und das Kinderzimmer war mangels Geld. Also es gab den Raum, aber es gab keine Möbel. Es war leer. Es hatte einen blauen Teppichboden. Und ich durfte nicht schlafen. Also ich musste nicht ins Bett, wenn ich leise war. Und dort habe ich angefangen, mir so eine Welt zu erfinden, die hatte so ein Schloss in der Mitte und so eine hügelige Landschaft und also Berge, Flüsse, eine Eisenbahn, Dorf und vor allen Dingen, das war das Wichtigste, ein fliegendes Pferd, das war das große Transportmittel. Und die habe ich dann immer gespielt, die habe ich gesprochen und nur im Geist gesehen. Und ich glaube, sowas prägt einfach. Das war mir damals natürlich überhaupt nicht klar.
Fällt jetzt gerade auf, wie Sie erzählen und dabei so ganz bewusst nach unten gucken. Also Sie beamen sich dann auch nochmal zurück in so eine Welt, oder?
Ja, ich kann das jetzt vor mir sehen. Ich weiß das immer noch, wie das da aussah. Und um das zu erzählen, sehe ich das Bild. Das haben Sie wahnsinnig gut beobachtet, finde ich jetzt, weil das wirklich auch so ist. Das ist im Schreiben so. Also ich bin in dem Raum und nur darüber weiß ich, welche der Figuren, ich musste ja dann auch jeweils die Position wechseln, welche der Figuren jetzt zum Beispiel welchen Ausschnitt sehen kann oder was die riecht oder hört. Also alle Sinne müssen da auch mit rein. Ich finde, das ist auch so eine großartige Möglichkeit beim Schreiben, dass man halt wirklich auch den Figuren Ohren gibt und einen Ortssinn und einen Geruchssinn und das diese Welt auf all diesen Körperebenen erzählt.
Ist das womöglich etwas, was Sie universal den Studierenden mitgeben, also sich dann wirklich in diese Welt zu begeben?
Das funktioniert bei uns eigentlich eher andersrum. Also die Studierenden kommen mit ihren Texten und man guckt dann da gemeinsam drauf, oft auch in Werkstattgesprächen und kommt gar nicht mit so universalen Dingen, weil das hört man und dann ist es weggerauscht.
Und die gibt's dann doch nicht so.
Geht ja. Genau konkret in den Text hinein und da gibt's ja dann meistens Stellen, wo jemand nicht weiterkommt oder wo man auch merkt, wir lesen das und wir verstehen das total anders als der oder die Autorin das gemeint hat. Auch so ein klassisches Schreibproblem und dann kann man darüber sprechen, was man vielleicht verändert. Also eigentlich ist es ein Lernen aus dem konkreten Tun.
Sie sagen, Sie betreiben Forschung zu Menschen und anderen Lebewesen durch Sprache und Erfindungen in Sprache. Muss ich Sie jetzt fragen, welche Erfindungen in Sprache haben Sie zuletzt gemacht?
Ja, dann schauen wir vielleicht einfach doch nochmal in Zulieben. Ist ja mein letztes Buch und während ich sie schrieb, wurde mir deutlich, dass ganz viel von der Kommunikation mit dem Kind in Sri Lanka einfach über Dinge stattgefunden hat. Wir konnten uns ja nicht wirklich sprachlich verständigen und dann versuchst du in Kontakt zu kommen und setzt Dinge ein, wie Handys zum Beispiel oder überhaupt mal einen Ball und das Kind kannte Bälle nicht und dann bringt man dem Kind bei, wie Ballspielen geht und die Dinge haben uns also miteinander verbunden und die Figuren im Raum arrangiert und beim Schreiben wurde mir deutlich, dass die Kapitel eben auch so aussehen, wenn ich das wiedergebe. Und an diesen Kapiteln, die eben so Ding, wo ein Ding plötzlich eine ganz neue Funktion bekommt, ein neues Leben, habe ich Bilder integriert in den Text. Und zwar aus Buchstaben. Ich habe dann in Word mit Buchstaben lange herumgefitzelt, bis da eine Zuckerdose zu sehen ist. Und es ist ja auch ein Stück auf diese Weise, die mir einfiel aus dem Erlebensprozess heraus, aber im Buch zeigt es ja auch so, wie wir anfangen, die Welt eben auch zu beschriften und Dinge überhaupt erst so abzugrenzen und zu Dingen zu machen. Ja, warum ist die Zuckerdose ein Ding, obwohl es aus zwei Teilen, nämlich dem Gefäß und dem Deckel besteht? Und das zeigt sich da drin und es gibt am Anfang auch relativ viele Durchstreichungen im Text.
Hat mich total gewundert, nämlich, dass so viele Sätze trotzdem geschrieben sind, aber durchgestrichen. Genau, dann dachte ich, ist das Ihr erster Gedanke?
Ja, das ist der erste Gedanke der Figur, die etwas denkt. Zum Beispiel, ja, jetzt werden wir hier schon wieder beurteilt, dann streicht sie das durch. Nein, beurteilt soll sie das gar nicht nennen. Man unterzieht sich ja und sie ist ja auch dafür. Also sie möchte ja, sie findet es gut, dass sie jetzt irgendwie, ja, was ist jetzt ein anderes Wort? Und dann kommt das nächste und das nächste. Ja. Und dann kommt sie irgendwie bei einem korrekten Sprechen an, das auch nach außen geht.
Also im Grunde, Ihr Schreibprozess steht da drin.
Nein, das ist nicht mein Schreibprozess.
Ich
bin da ja schon als Person irgendwie schon mal durch. Ich bin schon beim ersten Wort. Also ich könnte nur ein Wort schreiben. Nein, die Figur braucht diesen Weg. Und es ist ein Weg, der sichtbar gemacht wird, weil es ihre Zweifel und ihr Umgehen auch mit diesen ganzen Kolonialfragen, was tun wir da, einfach auch nochmal zeigt. Und wenn ich selbst Zweifel habe, auf dem Titel steht eben nicht Mut zu lieben, weil irgendwann habe ich beschlossen, den Mut brauchen wir nicht. Den habe ich jetzt nicht durchgestrichen, aber Roman habe ich durchgestrichen, damit man darüber nachdenkt und sieht, es ist ein Roman, es ist Fiktion, aber es gibt eben auch das Moment Auto. Also ich stehe schon auch ein mit mir als Person, mit meinen Erfahrungen dafür, was da erzählt wird.
Sie haben jetzt öfter mal heute Vormittag das Wort Charme verwendet, auch in Bezug auf diesen Roman. Wie hat denn dieser Roman Sie verändert in Bezug auf Umgang mit Charme und solchen Dingen?
Ich hoffe, dass sich nachhaltig etwas geöffnet hat, sodass ich mutiger bin, denn es gibt einfach so viele Tabus in unserer Gesellschaft. Es gibt auch so viele unterdrückte Stimmen, die zum Beispiel mit Körperlichkeit zu tun haben. Und ich glaube, es ist wichtig, ich verstehe das als meine Aufgabe. Ich bin eine zeitgenössische Schriftstellerin. Ich lebe im Anthropozän. Ich lebe in einer Welt, in der KI sich rasant entwickelt. Ich halte es für wichtig, ohne innere Schranken, ohne Tabus, darüber nachzudenken, was das zum Beispiel für unser Verständnis, unsere Auffassung von von menschlichen Körpern oder überhaupt von Menschenhaftigkeit, was das bedeutet. Und ich möchte in dieser Spur sozusagen weiterschreiben und ich glaube, ich brauche die Raumöffnung, mich selbst als Experimentierfeld zu nehmen und offen auch darüber zu sprechen, was ich beobachtet habe und es einzuordnen in diesen kollektiven Kontext, um weiterzuschreiben.
Was hat es Sie denn gekostet? Wie lange saßen Sie vielleicht über manche Sätze und haben überlegt, mache ich es, mache ich es nicht?
Im Endeffekt, als deutlich war, dass ich dieses Buch tatsächlich jetzt schreibe, vor 2 Jahren, hat es mich nicht mehr viel gekostet. Der Weg dahin hat ein paar Jahre gedauert. Und als dann aber der Entschluss gefallen war, im Schreiben gibt es keine Kompromisse. Dann ganz. Wenn, dann ganz. Und dann war auch immer klar, ich beziehe mein Kind da ein. Sie liest das Manuskript, bevor es veröffentlicht wird. Das hat sie auch getan. Sie hat ein absolutes Vetorecht. Also das, was gut ist und die Bindung in dieser Beziehung, die wir haben, die begleitet auch dieses Buch. Und ansonsten gilt hier wirklich offenes, ergebnisoffenes Fragen und diesen Prozess der Selbstbefragung und des Öffnens der Welt für die Lesenden mit erfahrbar zu machen.
Ein schöner Satz, gerade im Schreiben gibt es keine Kompromisse. Ist vielleicht für all die Hörerinnen und Hörer, die sich melden und selber Interesse am Schreiben haben, vielleicht auch nochmal ein wichtiger Satz. Also vielen Dank für Ihren Besuch heute Vormittag, Ulrike Dresner, Schriftstellerin.
Ich danke herzlich.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.